und wenn du dich dann eben mal mit den Themen ein bisschen mehr beschäftigst, ja, und aus deiner oberflächlichen Bubble rauskommst, ja, dann erkennst du eben, okay, was ist eigentlich wichtig und wie kannst du jetzt in welcher Form auch immer dann eben einen mutigen Impact leisten, damit die Welt eben ein Stück weit lebenswerter wird. Und die Chance hat, glaube ich, jeder und das kann auch wirklich jeder machen.
Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen, heute mit einer neuen Episode zum Thema Mut und Leadership und wie diese beiden Themen zusammenhängen. Und unser Gast heute ist eine sehr spannende Persönlichkeit, der ein tolles Buch zu diesem Thema Ende letztes Jahr rausgebracht hat. Philippe de Pierreux hat da Werdet Weltmutführer bzw. Weltmutführerinnen geschrieben. Und es ist ein Thema, was ihm seit Jahren auf dem Herzen liegt, wie wir es als Individuen, als Gesellschaft, als Unternehmen schaffen können, mutig voranzuschreiten, mutige Entscheidungen zu treffen, das zu tun, was wir als richtig erachten, wofür wir einstehen können. Philipp hat vor knapp 10 Jahren Digitalberatung Adventure gegründet, sehr erfolgreich ausgebaut, dann an EY verkauft und setzt sich seit mehreren Jahren auch für das Thema, wie wir es schaffen können, aus einer gewissen Saturiertheit auszubrechen ein. Also wie können wir es hinbekommen, diesen Digital Mindset, über den so viel gesprochen wird, diesen Digital Shift hinzubekommen? Wie können wir das in unsere DNA, in unser Handeln integrieren? Und da setzen wir uns durchaus kritisch jetzt mit diesem Thema auseinander, wo es auch darum geht, wie wir mit gewissen Interessenskonflikten, inneren Konflikten umgehen können. Also was machen wir zum Beispiel, wenn wir merken, dass das, was wir als Person als richtig erachten, vielleicht im Gegensatz zu dem steht, was unser Unternehmen tut. Was machen wir dann? Wie handeln wir dann? Ich denke, das sind Fragen, die uns alle betreffen und da werden wir jetzt direkt eintauchen und ich bin sehr gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn du die mit uns teilst, wenn du darauf eingehst, wo du Herausforderungen hast, wo du vielleicht solche Konflikte hast und wie du damit umgehst. Philipp, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich wie immer total aufs Gespräch mit dir und finde es super, dass das heute geklappt hat.
Ja, lieber Jonathan, großartig. Ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein.
Ich habe 2 Themen, über die ich hier vorrangig heute mit dir sprechen möchte. Das eine Thema ist Mut und das andere ist Leadership. Und Mut ist ja für dich schon ganz lange ein großes Thema. Du hast ja auch Ende letztes Jahr dein neues Buch Werdet Weltmutführer oder Weltmutführerin darüber geschrieben, rausgebracht, was ja auch sehr gut angekommen ist. Und im Leadership-Bereich haben wir letztes Jahr ja auch eine neue Serie zusammen entwickelt und ich freue mich total drauf, in beide Themen hier ein bisschen tiefer mit dir einzutauchen und würde gerne zuerst über Mut sprechen und erstmal von dir hören, so Weltmutführer, wenn man den Begriff hört, dann denken ja alle erstmal, okay, Weltmutführer, was ist denn das eigentlich?
Ja, genau. Also bei Weltmutführer geht es sehr stark um Unternehmen, also Organisationen. Also Weltmutführer sind Unternehmen, die mit einem neuen Mindset wirklich Bestehendes, Bewährtes immer wieder hinterfragen. Das ist ja so ein bisschen die große Herausforderung auch bei uns in Deutschland. Wir sind ja auch eine saturierte, sehr zufriedene Nation. Wir hinterfragen ja eigentlich Bestehendes nicht so stark. Ja, und vor allen Dingen dann aber den Wandel und vor allen Dingen digital aktiv vorantreiben. Und wichtig ist natürlich, Weltmutführerunternehmen sind auch Unternehmen, die das Geschäftsmodell und das Wirken auf die Gesellschaft wirklich auch kritisch hinterfragen und auch grundlegend verändern. Und das ist nochmal wichtig, du hast ja eben von der weiblichen Form gesprochen, ja, es geht natürlich nicht nur um Unternehmen, sondern, weil die können natürlich irgendwie nicht so mutig sein, ja, sondern vor allen Dingen geht es ja um die Menschen dahinter, da sind wir auch direkt bei unserem zweiten Thema, das sind halt eben die Leader, ja, von heute und die Leader von morgen, die halt eben mutig Weltmutführerinnen und Weltmutführer eben voranschreiten müssen. Und das betrifft aber jetzt nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allen Dingen auch die Gesellschaft und vor allen Dingen auch die Politik. Also wenn du dir natürlich jetzt das Thema Impfen anschaust, ja, da hätte man letztes Jahr viel mutiger sein müssen. Wenn du dir das Thema Masken anschaust, hätte man viel mutiger sein müssen. Wenn du dir das Thema Corona-Warn-App anschaust bei der Bundesregierung, ja, die haben zwar in 10 Wochen was Gutes hingelegt und ich nehme das immer als gutes Beispiel, wie man eine App, die dann 10, 20, 30 Millionen Menschen nutzen, in 10 Wochen entwickeln kann. Das ist cool, aber da hätte man viel mutiger sein müssen in Sachen irgendwie Vernetzung mit den Gesundheitsämtern, in Sachen Datenschutz und so weiter und so fort. Genau, also wir brauchen halt, glaube ich, um, ich sag mal, zukünftig bestehen zu können, ja, und das meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Bezug auf die soziale und ökologische Nachhaltigkeit, brauchen wir halt also deutlich mehr Mut in Deutschland, in Europa und auch in der Welt.
Ich finde es ja ganz spannend, was Menschen immer antreibt. Und auch bei dir ist es ja ganz interessant, wieso dieses Thema Mut dir so stark am Herzen liegt. Und jetzt hast du schon ein großes Stichwort genannt, was man, wenn man sich mit dir befasst, ja immer wieder fällt, das ist das Thema der Saturiertheit. Und du erwähnst aber gleichzeitig auch, dass du ja aus einer gewissen saturierten Familie kommst. Also das heißt, da war schon eine gewisse Sicherheit da, wenn man jetzt mal auf die finanzielle Sicherheit blickt. Und da stelle ich mir die Frage so für dich, du kannst ja mutig sein, du kannst vieles ausprobieren, weil irgendwo im Notfall hältst du ja relativ leicht. Also die spannende Frage dahinter ist, was würdest du sagen, wie viel Sicherheit braucht Mut eigentlich?
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich höre jetzt so ein bisschen raus bei dir, Jonathan, so nach dem Motto, ja, also ne, du kommst aus einer wohlhabenden Familie. Also Großvater hat ja einen Weltmarktführer aufgebaut, ja, und natürlich ging es mir immer gut. Und ich habe da ja auch schon in deiner Reihe oder in eurer Reihe ja schon viel, viel drüber gesprochen. Und es hört sich immer so ein bisschen nach finanzieller Freiheit an, so nach dem Motto, du kannst alles machen, kannst alles ausprobieren. Aber das ist ja nur eine Komponente von Mut. Wenn dann mal was nicht klappt, dann fällt man irgendwie weich. Aber zum Beispiel, schau dir mal an, vor Jahren das Thema Flüchtlingskrise. Ja, also dort braucht man eben nicht irgendwie einen finanziellen Background, wo man weich fällt, sondern ich habe mich da also sehr, sehr mutig gegen die AfD-Hetzer und gegen viele Menschen auch bei mir im Freundeskreis gestellt, ja, die halt gesagt haben, hey, okay, müssen wir nicht die Grenzen dicht machen und wir können die nicht alle aufnehmen und sollen wir überhaupt noch die Seenotrettung machen und so weiter und so fort. Schau dir auch das Thema die Corona-Leugner bzw. Verschwörungstheoretiker an. Ja, also denen stelle ich mich ja auch mutig entgegen. Ja, setze mich auch auf Panels mit den großen Automobil-CEOs in Deutschland, die sagen, hey, das läuft eigentlich alles super, das Geschäft, ja, und wir werden auch die Schlacht um die Elektromobilität gewinnen. Ja, und da ist es, glaube ich, auch wichtig, da wirklich mutig entgegenzustehen. Und deswegen glaube ich, dass Mut eben nicht nur das Thema, ich sag mal, Gründung und man probiert was aus und wenn was nicht funktioniert, dann hat man trotzdem irgendwie noch Geld und irgendwie einen coolen Businessplan oder was weiß ich nicht was, ja, sondern Mut betrifft natürlich viele, viele andere Bereiche in Bezug auf ein soziales Engagement, in Bezug auf auch vielleicht auch eine Stimme in der Politik, vielleicht auch eine Stimme der Gesellschaft und vor allen Dingen bei Themen, die halt eben unangenehm sind, wo man halt eben weiß, okay, da könnte der Shitstorm kommen, ja, da kommt eine große Gegenwehr und da kriegt man eben, wie ich damals in der Flüchtlingskrise, vielleicht dann mal Printbriefe nach Hause oder ins Büro, wo dann eben, wo schon fast Richtung, ich wünsche dir Pest und Cholera und den Tod an den Hals geht. Aber da musst du dann halt eben drüber stehen und eben mutig sein und trotzdem für deine Prinzipien und Werte und vor allen Dingen für unsere gemeinsame Zukunft wirklich einstehen.
Woher nimmst du da deinen Mut, Philipp? Oder generell so, wenn man sich die Frage stellt, wer sind mutige Vorbilder bei dir gewesen, wenn du in dein Umfeld blickst oder auch in die Welt schaust und dir die mutigsten Persönlichkeiten anschaust, woher glaubst du, nehmen die ihren Mut?
Ja gut, also das ist eine große Frage. Also ich glaube ja, dass uns natürlich das Elternhaus und die Kindheit auch irgendwie prägt. Ne? Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit früher denke, also dort war ich schon eher derjenige, der, ich habe natürlich auf der einen Seite sehr, sehr viel Quatsch gemacht, ja, ne? Aber auf der anderen Seite war ich schon derjenige, der auch in der Schule aufgestanden ist, also der fast regelmäßig beim Direktor war, wenn es irgendwie um irgendwie Minderheiten ging, die benachteiligt wurden, ja, wenn irgendwie Menschen diskriminiert wurden, wenn Dinge ungerecht passiert sind, ja, so und ich sag mal, da hatte ich natürlich auch so ein bisschen das Backing von meinem Elternhaus, also von meinen Eltern, die standen da auch immer hinter mir und wir haben sogar einige Dinge gemeinsam dann zum Regierungspräsidenten durchgekämpft, die dann wirklich, also wirklich auch schon krass Richtung Mobbing gingen und Diskriminierung gingen, ja, und da habe ich halt eben gelernt, dass es auch wichtig ist, dass man für seine Themen und seine Prinzipien eben einsteht. Ja. Und genauso wie ich natürlich viel von meinen Eltern gelernt habe, die, wenn dann irgendwelche Baugeschichten waren in unserem Heimatort, ja, und wenn die eben dagegen waren, dann sind die halt eben mit Transparenten auf die Straße gegangen, ja, und haben und sind da eben in Dialog mit Politikern und mit irgendwelchen Bauunternehmen und keine Ahnung was gegangen und haben sich da halt mutig nach vorne gestellt und haben halt nicht, wie das dann viele machen, anonym oder hinterm Rücken, ja, dann die Dinge irgendwie angesprochen. Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Stück weit Elternhaus, wo man dort dann irgendwie geprägt wurde und ich sag mal so die mutigen Beispiele, ich meine, gibt's ja ganz viele Beispiele, ne? Also in der Politik gibt's mutige Menschen, die Dinge ansprechen, in der Wirtschaft sowieso, ja, gibt's ja auch in meinem Buch ganz, ganz viele Beispiele und da nenne ich ja immer sehr stark die Angela Merkel. Man kann jetzt immer sagen, umsetzungstechnisch hätte man vieles, vieles besser machen können, jetzt in der Corona-Zeit, aber auch in der Flüchtlingskrise, aber sie halt eben mutig damals in der Flüchtlingskrise den Satz gesagt, wir schaffen das. Und das ist, finde ich, ein sehr mutiger Satz gewesen, den sie leider sogar nachher zurückgenommen hat. Ja, aber das bedeutet für mich zum Beispiel Mut. Also unter höchster Unsicherheit in einer Situation, wo man dann auch eine Krise hat, ja, oder wo man vielleicht selber an Dinge glaubt, das einfach mal auszusprechen, ja. Oder in der Wirtschaft eben Gisbert Rühl, der eben weit vor irgendeinem Digitalisierungstrend, der durch Corona jetzt in der Wirtschaft entstanden ist, ja, vor 5, 6, 7, 8 Jahren gesagt hat, hey, ich muss mein 6 Milliarden Unternehmen umbauen, ja, und da muss ich in die Zukunft investieren, ja, und das ist eben eine höchste Unsicherheit und ich weiß gar nicht, wo die Reise hingeht, aber ich gehe jetzt eben mutig dieses Thema an. Und da gibt es halt viele Beispiele natürlich auch international in USA und Asien und Afrika von Menschen, die einfach mal mutige Dinge tun, vor allen Dingen auch mutig kommunizieren und dann natürlich erstmal große Gegenwehr ernten, aber trotzdem auf Kurs bleiben, ja, und trotzdem weiterhin mutig ihren Weg dann auch verfolgen.
Ich denke jetzt mit Blick auf unsere Zuhörer, die stellen sich sicherlich die Frage so, du bist der CEO von einer Firma, du hast jetzt die Familienbeispiele genannt. So bei dir war das auch in der Schule schon immer der Fall, dass du aufgestanden bist. Wie ist das, wenn sich jetzt jemand denkt, es liegt nicht so sehr in meinem Naturell, mutig zu sein, aber ich wäre gerne mutiger. Findest du, dass das erlernbar ist? Und wenn ja, wie kann ich lernen, mutig zu sein, aufzustehen, für die Dinge einzustehen, bei denen ich das Gefühl habe, es muss jetzt einfach was passieren, wir müssen was anders machen, es kann so nicht weitergehen?
Super. Ja, also Jonathan, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ist das erlernbar? Also ich meine, du würdest ja nicht Leaders von morgen machen, ja, wenn du nicht glauben würdest, dass viele Dinge da erlernbar sind. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Vorbilder und wir brauchen natürlich auch Menschen, die einfach Mut machen. Ja, und die einfach ihre mutigen Geschichten erzählen und dann eben andere Menschen inspirieren. Und ich habe auch eine Geschichte erlebt vor Jahren. Ich war in einer großen Corporate, ja, die irgendwie knapp 300.000 Mitarbeiter, ja, weltweiter Konzern, und kam da eben im Sommer mit meinen Turnschuhen und meiner Shorts und meinem Anti-Trump-T-Shirt damals noch rein. Ja, so. Und dann kam halt eben eine Marketing-Mitarbeiterin im Hosenanzug, begegnete mir, und sie sagte, ja, Mensch, okay, ey, Philipp, Mensch, und wie ihr immer rumläuft und lauft und total cool, und wir haben ja hier die Kleiderordnung und wir müssen ja jeden Tag muss ich einen Hosenanzug tragen und so. Ist so, okay. Und hast du irgendwie jeden Tag auch Kundenkontakt? Nein, habe ich eigentlich nicht. Also wenn irgendwie nur 1-2 Mal im Monat, und ich fühle mich auch irgendwie nicht so wohl in den Klamotten, sage ich, hey, dann sprech doch mal mit deinem Chef darüber. Ist dein Mann? Oder ja, ist ein Mann. Ich so, ja, red doch einfach mal, wie du dich fühlst, und versuch doch einfach mal da den Veränderungsprozess zu starten und das einfach mutig anzusprechen, ja, ob es nicht auch möglich ist, mal einen Tag oder mehrere Tage die Woche mit den Klamotten zur Arbeit zu kommen, die dir halt eben taugen. Ja, so, und da hat sie gesagt, ja, meinst du denn, und ach, und der ist doch irgendwie so konservativ, und ah, das ist doch schon so lange so, und ich so, ja, versuch's einfach, so. Ja, und ein paar Wochen später rief sie mich an und sagte, hey Philipp, sie hat das Gespräch geführt, und der war total offen dafür und hat gesagt, hey, okay, dann haben sie es in der Abteilung besprochen, dann haben sie sogar einen Bereich im Unternehmen, haben sie da eine Freiheit gegeben, dass sie gesagt haben, hey, wenn wir eben keine Kundentermine haben, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben mit ihren Klamotten, egal ob Turnschuhe oder was weiß ich nicht was, Jeans, T-Shirt, Rock, keine Ahnung was, können sie eben zur Arbeit kommen, wie sie halt wollen. Ja? Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel aus dem Leben, wo eigentlich gar nicht so viel dazugehört, finde ich, auch mutig zu sein. Ja? Also ich habe mit ihr ein 10-minütiges Gespräch geführt und habe gesagt, hey, und was hast du zu verlieren? Die Frage ist doch, da kann vielleicht eine Gegenwehr kommen. Wenn die Gegenwehr jetzt, ich sag mal, total krass und menschenverachtend ist, da sage ich auch jedem, Leute, wollt ihr da überhaupt arbeiten? Ich meine, das ist ja auch wichtig, ne? Also wollt ihr in einem Umfeld arbeiten, wo der Chef sagt, weißt du was, was du fühlst und wie du dich fühlst, ist mir, ich sag jetzt mal, sorry, scheißegal. Wenn das so einer sagt, ein Leader sagt, dann kann man sich ja wirklich überlegen, ist das überhaupt der Platz, an dem ich wirklich, wirklich arbeiten möchte? Ja. So, und ich glaube, das muss man den Menschen aufzeigen. Aber da glaube ich auch, Jonathan, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, dass die jungen Generationen auch generell viel mutiger sind. Ja, also wenn ich noch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei meinem Großvater sehe, als ich da vor irgendwie 30 Jahren Praktikum gemacht habe, ja, die waren total angepasst, die haben also die total unterwürfig auch dem alten patriarchischen Chef gegenüber. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch, ich sag mal, gerade in den jüngeren Generationen, glaube ich, auch einen Wechsel, dass die Leute sich auch viel mehr trauen, dass die jungen Menschen auch über Social Media auch sich deutlich mehr äußern und auch nochmal eine ganz klare Kante zeigen und auch im Unternehmen sagen, hey, okay, habe ich gehört, Chef, was du gesagt hast, aber ganz ehrlich, sehe ich anders. Ich würde es komplett anders machen. Ja, und da auch mutig in Dialog gehen. Und das ist ja, finde ich, ja großartig. Ja. Und da können wir nur voneinander lernen und müssen halt so Formate, wie du eben entwickelt hast, ja, die muss es halt viel mehr geben, ja, damit wir die Geschichten aufnehmen und dass wir sagen können, hey, und was bedeutet das für mich jetzt in der Familie, im Freundeskreis, in der Gesellschaft, in meiner Stadt, bei meiner Arbeit oder in meinem sonstigen Wirken?
Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe auch das Gefühl und ich habe auch viele Freunde, die sowohl unternehmerisch als auch in Unternehmen tätig sind, die da sehr klar einfach gewisse Standards, Prinzipien, auch moralischen, einen inneren Kompass haben, wo sie sagen, das geht und das geht nicht. Ich würde an der Stelle ganz kurz, Philipp, weil jetzt hattest du es 2-3 Mal erwähnt, um hier alle Zuhörer abzuholen, weil du von unserem Leaders von Morgen Format gesprochen hattest. Ich wollte da später mit dir eintauchen, wenn wir über Leadership sprechen, aber nur ganz kurz, um euch abzuholen. Also das Leaders von Morgen Format, Philipp, da warst ja auch du mit drin, was total viel Spaß gemacht hat, da mit dir zu arbeiten. Das haben wir mit dir, der Janina Kugel und dem Hansi Flick entwickelt, wo es uns darum ging, tatsächlich auch dieses Thema mutige Teamkulturen gestalten, Veränderungen anstoßen, das Ganze in einem sehr schönen Videoformat aufzuzeigen. Und ich glaube, eine Möglichkeit, wie man lernen kann, selber mutig zu sein, ist einfach durch tolle Vorzeigebeispiele. Also wenn man erkennt, jemand anders hat was Mutiges gemacht und er erklärt mir, wie er es gemacht hat und er erklärt mir vor allen Dingen oder die Person erklärt mir vor allen Dingen auch, wie sie da mit Unsicherheiten umgegangen ist, dann weckt das in mir den Glauben, dass ich auch sage, wow, okay, da kann ich auch was anstoßen, da kann ich auch was anders machen. Und das ist eine Sache von mehreren, die wir mit diesem Format bewirken wollten. Und deswegen nochmal auch, Philipp, an der Stelle vielen Dank, dass du da mitgemacht hast und dass du deine vielen wertvollen Gerne. Einblicke da hast einfließen lassen. Du hattest vorhin gesprochen darüber, dass wir ja nicht nur das Ganze uns auf wirtschaftlicher Ebene anschauen sollten, das Thema Mut, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene, auf sozial-ökologischer Ebene. Und was mich interessieren würde, ist so, wenn du den Blick mal jetzt über die Wirtschaft hinausschweifst, so was dein Wunsch ist für unsere Gesellschaft und wo wir auch da ansetzen könnten, um zu sagen, Dinge mal radikal neu zu denken, sowohl Wirtschaftsmodelle als auch gesellschaftliche Modelle.
Super Punkt, das ist natürlich ein Metathema, da könnte man jetzt 2 Stunden drüber sprechen. Ich versuche jetzt mal so High-Level einen Aufschlag zu machen. Also wenn du dir jetzt Deutschland anschaust, von der Struktur her, also bleiben wir mal bei der Wirtschaft, also ich meine das Thema höher, schneller, weiter und wie wir den Kapitalismus leben. Also ich glaube, da müsste man sich schon auch mal Gedanken machen über wirklich auch alternative Modelle. Ne? Also die Reichen werden immer reicher, ne? Die Ärmeren haben perspektivisch auch dann immer weniger. Ja, also das ist ja auch ein sehr schwieriges Modell. Ne? Also ich glaube, da müssen wir generell auch rein. Da hat ja Verena Pauser jetzt mal hier so eine NGmbH, nachhaltige GmbH, so ein Modell mal vorgeschlagen, wo man sagt, okay, da gehen irgendwie Prozente vom ja. Umsatz gehen irgendwie an Sozialprojekte, an irgendwie ökologische Projekte, ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden irgendwie am Unternehmenserfolg beteiligt, ne, also man hat irgendwie Mitbestimmungsthemen, also genau, also das ist, glaube ich, was, und da bin ich jetzt gar nicht total radikal und sage, wir müssen jetzt morgen alles anders machen, aber dass wir generell auch mal anfangen, anders zu denken, ja, auch was eine Kompensation von Managern angeht, ja, dass irgendwie da, was weiß ich, Manager teilweise 100-faches, 1000-fache von den Arbeitnehmern verdienen mit fetten Boni, die irgendwie auch nur kurzfristig gedacht sind, also genau, ich glaube, das sind Themen, da schreibe ich auch viel drüber. Ich glaube, da müssen wir ran. Ja. Das ganze Thema Bildung ist natürlich auch ein Riesenthema. Also jetzt nicht nur in der Corona-Zeit. Du weißt ja, ich erziehe meine Kinder außerhalb des Homeschoolings ja komplett analog. Also meine älteste Tochter wird jetzt 15, die hat kein Smartphone, die hat kein Handy. Ja, ich glaube, die muss halt eben Kompetenzen lernen, wie die muss kommunikativ sein, die muss teamfähig sein, die muss Sozialkompetenzen haben, die muss empathisch sein, kreativ und mutig sein. Also das sind ja Kompetenzen, die ja weitestgehend in der Digitalisierung zurückgedrängt werden. Also wenn du halt früh als Kind sozusagen Digitalmedien ausgesetzt wirst, dann bist du eben nachweislich nicht mehr so empathisch. Dann bist du auch vom Hirn her, ja, wenn du die Hirnforschung anschaust, nicht mehr so kreativ. Ja, die Kommunikation zwischenmenschliche, die immer wichtiger wird in der Digitalisierung, geht zurück. Und ich glaube, da müssen wir natürlich schon schauen, dass wir als Eltern natürlich das Modell, wie wir unsere Kinder erziehen, ja, wie wir mit den Kindern Zeit verbringen, ja, wie wir sie dann auch vielleicht unkontrolliert irgendwelchen Medien aussetzen, aber vor allen Dingen auch das Schul- und Ausbildungssystem überdenken, weil diese 6 Kompetenzen, die ich gerade gesagt habe, die lernt halt kein Lehrer und die lernt halt kein Ausbilder und die lernt halt kein Professor, ja, in den staatlichen Systemen, und das ist natürlich generell ein Problem, ja, weil die müssen es ja eigentlich lernen, um es dann auch an die Kinder weiterzugeben. Und natürlich müssen wir Schule neu denken, also Bulimie lernen, ja, also auswendig lernen, auskotzen, vergessen, ja, das ist natürlich auch ein Modell von gestern und vorgestern, und vor allen Dingen, als ich zur Schule gegangen bin, war der Lehrstoff auch noch der gleiche, das war ungefähr vor 30 30 Jahren, ja, wie er jetzt auch ist. Das heißt, da brauchen wir natürlich viel mehr Entrepreneurship, viel mehr Kreativfreiräume, viel mehr soziale Kontakte auch nach draußen, ja, zu vielleicht auch außerhalb der Bubble, zu anders denkenden Menschen in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit und sonstige Unterstützungsprojekte, ja. Und die Kinder brauchen einfach Freiraum für Projektarbeit und um Dinge auch zu schaffen, also auch mit den Händen, ja. Und ich glaube, das ist, Bildungssystem ist ein Riesenthema und natürlich, wie wir das Thema ökologische Nachhaltigkeit, also Greta Thunberg mit ihrer tollen Bewegung Fridays for Future, ja. Also wie wird die Welt dann in 10, 20, 30, 50, 70, 80, 100 Jahren aussehen? Ist die da noch überhaupt lebenswert und belebbar? Also da müssen wir natürlich schon, wie ich finde, mit einer ähnlichen Alarmbereitschaft, wie das jetzt in der Corona-Zeit ist, ja, nämlich Problem erkennen und dann versuchen, Problem heute / morgen zumindest ansatzweise zu lösen, auch mit vielleicht auch harten Entscheidungen, ja, für unser Leben, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, ja, was wir mit unserem Müll machen, ja, so, also ich glaube da, wie wir reisen, ne, so, also ich glaube da brauchen wir auch ein Umdenken, ja, in der Politik, Wirtschaft und vor allen Dingen auch in der Gesellschaft. Und last but not least ist natürlich das große Thema, wo ich mir natürlich große Sorgen mache, Populismus, siehe jetzt USA, 4 Jahre Trump, hat das Land tief gespalten, siehe Kapitolsturm, siehe Flüchtlingskrise, AfD-Zulauf, auch die Wahlergebnisse, ja, jetzt auch wieder diese Anti-Corona-Bewegung, die Verschwörungstheoretiker, die sich da zusammenrotten, dieses Jahr ist auch Wahljahr, also da muss man einfach total aufpassen, was sind da für Strömungen draußen und wie transportieren die ihre Nachrichten, also Stichwort Social Media, ne, das ist was, ich bin jetzt nicht für eine Zensur, aber das ist schon etwas, wo wir einfach aufpassen müssen, dass halt nicht irgendwelche Minderheiten durch eine intelligente Bedienung von Digitalsystemen hier natürlich ganze Nationen und Gesellschaften ins Wanken bringen, ja, und hier dann wie Donald Trump eben einen Takeover machen, ja, und dann eben 4 Jahre lang durch Hass, Populismus, Lügen, ja, Rassismus, Diskriminierung da ein Land regieren, ja, und wo dann auch noch Leute am Spielfeldrand stehen und sagen, hey, übrigens ja wirtschaftlich, vor Corona hat er ja auch eigentlich einen geilen Job gemacht, ne, also das ist ja auch, wir haben ja mehr zu bieten in der Welt als irgendwelche reinen Wirtschaftsdaten. Ja, wir müssen ja eben schauen, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir uns einander helfen, ja, und dass wir eben die Welt auch lebenswert für die Zukunft machen. Und das war Donald Trump ja im Bereich sozial-ökologische Nachhaltigkeit ja einfach scheißegal.
Da gibt es jetzt ein paar Themen, die ich aufgreifen möchte. Und wenn ich dir so zuhöre, Philipp, dann würde ich dich gerne mal was ganz Persönliches fragen. Und das ist auch eine Frage, die ich für mich selber noch nicht final beantworten kann. Und ich glaube, mit der Frage ringen auch viele. Das ist so diese Frage danach, wie ich mit dem Dilemma umgehe, Teil eines Systems zu sein, von dem ich irgendwo auch profitiere und gleichzeitig aber zu merken, dieses System stößt gerade komplett an seine Grenzen. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal bei dir und vielleicht können wir da auch aus deiner persönlichen Historie ein Beispiel aufgreifen, deine Situation anschaut. Ich meine, du hast Adventure sehr, sehr erfolgreich aufgebaut, hast es dann an EY verkauft. EY ist ja einer der großen Player des Turbokapitalismus schlechthin, geht auf radikalen Shareholder-Value aus. Und das ist aber was du ja eigentlich in deinem Buch auch kritisierst, hast aber gleichzeitig ja irgendwo davon auch profitiert, dass die gesagt haben, die kaufen deinen Laden. Und so habe ich das Gefühl, ich meine, ich lese dann Maya Göpel, Unsere Welt neu denken, du hast von Verena Pauster gesprochen und es wird ja jedem total klar, okay, in einer Welt, wo wir eigentlich irgendwie 3 Erden bräuchten, so viel Ressourcen, wie wir benötigen und so, wie wir ständig immer weiter auf Wachstum aus sind, wie können wir da vom Mindset-Wandel her an einen Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wir lernen, mit diesem Konflikt umzugehen, wo wir sagen, einerseits ist es irgendwie angenehm, Teil dieses Systems zu sein, wenn man diese Wachstumskurve mitsurfen kann oder diese Wachstumswelle. Und andererseits merkt man aber ja, damit verbauen wir uns unsere eigene Zukunft.
Also, sehr gute Frage wieder mal, lieber Jonathan. Und ich sag mal, wichtig ist ja, jetzt schaue ich mal stark auf mich. Ich habe ja selber auch eine Veränderung hinter mir. Ne? Das habe ich auch in vielen Vorträgen gesagt. Also das ganze Thema Fridays for Future Bewegung, die ja so vor 2,5 Jahren ungefähr hochgekommen ist, ja, wo meine Tochter ja auch ein großer Teil war. Also die hat mir auch ja die Augen geöffnet. Ich war ja früher auch ein Sustainability-Arschloch. Ja, ich meine, 2019 hatte ich, glaube ich, 250 Deutschland-Inlandsflüge im Jahr. Ich meine, das musst du lieber wegtun, ist doch verrückt. Ja, ist doch verrückt. So, hab dann eben mal, nee, das war 2018, sorry, hab dann eben im Sommer 2019 gesagt, hey Philipp, und jetzt gehst du komplett auf die Bahn, steigst auf die Bahn um, ne? Weil ich dann natürlich da auch verstanden habe, dass es auch so nicht weitergeht. Ne? Und natürlich, wenn du jetzt EY siehst als Muttergesellschaft, ne, setze ich mich natürlich auch jetzt viel kritischer mit auseinander, als das noch vor 4 Jahren vor oder in dieser Transaktions-, in dieser Takeover-Zeit war. Und natürlich machen die jetzt auch die richtigen Sachen, indem dass sie sagen, hey, die wollen carbon neutral sein, haben großen Einfluss auch auf die Wirtschaft mit guten Umsetzungsprojekten, was ökologische, soziale Nachhaltigkeit angeht, sind ja auch sehr stark an Politikthemen dran. Ne? Also, aber natürlich ist da auch nicht alles Gold, was glänzt, ist bei Adventure und ist fast bei keinem Unternehmen auf der Welt. Aber trotzdem ist es halt wichtig, dass ich als Mensch hier für mich und in meinem Umfeld die richtigen Akzente setze und die richtigen Dinge tue. Und das ist eben meine Aufgabe, innerhalb von EY das zu tun, innerhalb von Adventure das zu tun und natürlich auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis und natürlich mit den Politikern oder mit wem auch immer, wem ich da unterwegs bin. Und da muss halt eben jeder für sich selber die Entscheidung treffen, ja, was mache ich? Also, ne, persönlich im Haushalt, beim Thema Müll, beim Thema Reise, beim Thema Ökostrom, beim Thema Konsum, ja, beim Thema Ernährung, ja, also das ist ja auch ein Riesenthema, ja, so, und dann gehe ich halt über mit, okay, und wenn ich wohlhabend bin, wo kann ich spenden? Wenn ich jetzt kein Geld habe, wo kann ich vielleicht dann mit meinen Händen mithelfen und vielleicht auch sozial benachteiligten Menschen oder Flüchtlingen bei der Integration helfen? Und das muss ich dann natürlich auch in mein Unternehmen reintragen. Und muss natürlich dort auch schauen, dass ich dort eben die richtigen Akzente setze. Und da, siehe Greta Thunberg, kann jeder natürlich einen riesen Beitrag leisten. Und jeder ist da auch, glaube ich, viel mehr als eine kleine Person, sondern jeder kann eine Bewegung starten und jeder kann, und das gibt es ja viele tolle Beispiele, ja, mutig auch die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, und ganz wichtig ist, da war ich auch viele Jahre egoistisch und sehr stark auf mich fokussiert unterwegs, ja, und ja, aber wenn du dann eben Familienvater bist und wenn du dich dann eben mal mit den Themen ein bisschen mehr beschäftigst, ja, und aus deiner oberflächlichen Bubble rauskommst, ja, dann erkennst du eben, okay, was ist eigentlich wichtig und wie kannst du jetzt in welcher Form auch immer dann eben einen mutigen Impact leisten, damit die Welt eben ein Stück weit lebenswerter wird. Und die Chance hat, glaube ich, jeder und das kann auch wirklich jeder machen.
Ich finde das ganz schön, dass du dieses auch das Individuum ansprichst und das Individuum damit eigentlich befähigst und stärkst und sagst, jeder kann seinen Beitrag leisten. Was ich an der Stelle häufig wahrnehme, ist so ein bisschen das Ohnmachtsgefühl, so wo zur Hölle setze ich eigentlich an? Was kann ich als Einzelner machen? Und auch die Frage danach, was ist eigentlich das Richtige? Also da, ich glaube, wir müssen auch irgendwie einen neuen Standard von Werten und auch einer Wahrheit kommunizieren und auch für uns irgendwo festlegen, weil ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Damen, die Klimaschmutzlobby geschrieben haben, hier im Podcast gehabt und ich wollte mit denen über die individuelle Ebene sprechen, weil die sehr stark darüber geschrieben haben, wo die Politik scheitert, was da alles schiefläuft, weswegen der Klimawandel da ein bisschen hakt, beziehungsweise wir gewisse Klimaziele nicht erreichen. Und ich wollte hören, okay, was kann ich denn als Einzelner machen? Weil wenn ich nur sage, die Politik fehlt uns und da läuft das nicht, dann das ist für mich total frustrierend. Aber ich habe bisher wenig Anlaufstellen gefunden, wo ich merke, okay, als Einzelner setze ich genau an diesen 2, 3 Stellen an, weil bei der einen Quelle finde ich dann raus zum Thema Ernährung, das, was ich dachte, was gut ist, ist vielleicht doch nicht so gut. Und ich finde, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp, so wo du als Einzelner ansetzt und auch was du vielleicht deinen Freunden, deinen Kindern da rätst, wo sie bei sich selber ansetzen und sagen, und das mache ich jetzt anders.
Ich glaube, was wichtig ist, Jonathan, wir müssen einfach im Gespräch bleiben. Und ich meine, die digitalen Medien, ja, die ermöglichen ja auf Knopfdruck Informationen zu jeder Frage, die wir uns stellen. Also jetzt nehmen wir mal beim Thema Ernährung. Also ich esse jetzt ja seit etwas über 2 Jahren kein Fleisch mehr. Ne? Und das hat eben mit dem Thema ökologische Nachhaltigkeit zu tun. Ja, so. Und da habe ich mich eben mal ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, ne, wo eben Ackerbauflächen reingehen und wie Tiere gehalten werden und so weiter und so fort. Und so, da habe ich eben für mich die Entscheidung getroffen. Und natürlich ist das für jemanden, der eigentlich sich nur von Rinderfilet, Döner und Leberkässemmel ernährt hat, ja, und das täglich, ja, mit Fleischwurst und mit keine Ahnung was, war das auch ein harter Schritt. Aber okay, das ist jetzt mal ein Beitrag. Ne? Also jeder kann zu Hause Hause überlegen, okay, ne, habe ich eben gesagt, Konsum, also was kaufe ich, was lasse ich irgendwie reparieren, wo gehe ich mal irgendwie zu Stellen hin in der Stadt, gibt es auch ganz viele coole Organisationen, wo man sagt, okay, da bringe ich jetzt mal ein Elektroteil hin, ja, und lass das vielleicht mal von in einer Behindertenwerkstatt irgendwie reparieren und kaufst jetzt irgendwie nicht alle anderthalb Jahre für 20, 30 Euro neu, weil ich meine, die Kohle haben wir ja, dann gehen wir es eben aus, also in meiner Bubble, 20, 30 Euro mal für was Neues auszugeben, ist ja kein Problem. Wie reise ich, ja? Wie bin ich irgendwie auch nach außen unterwegs in der Kommunikation? Also wir sind ja alle auf Social Media und jeder kann, wenn er ja auch mal einen kritischen Beitrag von einem Freund oder einem Bekannten liest, ja, kann da ja auch mal bei dem anrufen und sagen, hey, hör mal, ich sehe das anders. Beispiel, ein Künstlerfreund von mir aus München postete vor, ich glaube, 4 Monaten einen Mann vor einem Bus stehend mit einem Megafon, der gesagt hat, und übrigens im Kreis, ich glaube, Heinsberg war es, im Kreis Heinsberg ist jetzt ein 9-jähriges Mädchen verstorben, ja, weil sie keine Luft mehr durch die Maske bekommen hat, ja. So, und wurde dann von den Eltern getrennt und die Gerichtsmedizin, das wurde verheimlicht. Also, weißt du, so ein bisschen Gefühl hatte ich, okay, wow, das klingt schon sehr stark nach Verschwörungstheoretiker. So, gepostet darunter 20 Kommentare, ja, sag ich doch, und scheiß Masken und die armen Kinder und die müssen atmen und so weiter und so fort. Also nicht, dass ich da toll finde, dass meine Kinder mit den Masken rumlaufen, aber hey, was wollen wir denn tun? Ja, es gibt ja keine, das ist ja ein nachgewiesener, sinnvoller Schutz. Naja, auf jeden Fall. Viele Likes, viele Diskussionen. Ja gut, dann dachte ich google mal und gehe mal auf die Seite der Polizei Heinsberg und so weiter und so fort. So, und dann stand halt auf der Seite, übrigens, irgendein Verschwörungstheoretiker sagt irgendwie, dass ein 9-jähriges Mädchen verstorben ist. By the way, wir hatten in den letzten 5 Monaten im Kreis Heinsberg kein Kind unter 15 Jahren, was irgendwie so und so verstorben ist. Also ziemlich klares Messaging. Ja, so, und dann habe ich den angerufen und habe ihn eben konfrontiert damit, ja, und das ist natürlich auch nicht so einfach, ne, dann sagst du ihm, dem habe ich schon ein paar Dinge um die Ohren geworfen, ich sagte, hey, eigentlich bist du wie die AfD, ja, liest irgendwas und verbreitest das auch noch und undifferenziert, das ist einfach falsch, die Aussage, so, und dann habe ich natürlich, das ist auf der einen Seite Baseballschlägerkeule, auf der anderen Seite natürlich empathisch zugehört und dass er natürlich wirklich Angst hat, seine Tochter da mit Maske in die Schule zu lassen, was kann man machen und so weiter und so fort, da muss man natürlich auch zuhören und gucken, dass man da auch vielleicht Wege findet, aber so kann jeder in seinem Bereich, egal aus welchem Haus er kommt und wie entsprechend unterwegs ist, kann einfach versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass es uns allen sozusagen besser geht. Und da gehört natürlich auch Mut, aber vor allen Dingen auch Empathie. Man muss natürlich auch zuhören können. Und man muss sich natürlich die Probleme, die Menschen eben haben, mit denen muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Das ist ja auch klar.
Ja. Also dieser offene Diskurs, den du angesprochen hast, glaube ich auch, dass das zentral ist, dass wir da auch einfach eine Offenheit haben, dass wir auch versuchen, wie du sagst, empathisch erstmal die andere Seite zu verstehen und dann, aber wie du es gemacht hast, das finde ich auch ein schönes Beispiel, deswegen auch wirklich dann tiefer zu graben und nicht einfach alles zu glauben, was man sieht, was man liest, was man hört.
Richtig.
Ich will noch mal gerne auf ein Thema von dir zurückkommen, was du eingangs gesagt hattest, mit Blick auf die Saturiertheit, weil das ist ja was in deinem Buch sehr stark rauskommt, dass wir eine etwas saturierte Gesellschaft sind, wo du sagst, so wir verpassen den Anschluss, weil wir auch zu wenig nutzerzentriert denken, zu wenig in kleinen Iterationsschritten vorgehen, zu wenig dieses Disruption-Modell fahren, zu wenig die Innovation dadurch treiben. Glaubst du oder wie glaubst du, gehen Innovation und Wachstum mit Blick auf soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, geht das alles miteinander zusammen? Also hast du eine Idee, wie ein Modell aussehen kann, wo wir sagen, okay, wir können da den Anschluss wiederfinden und können Innovationen treiben, können gucken, dass wir da auch ja, ähnlich wie du es in deinem Buch beschreibst, dieses Silicon Valley-Modell fahren, ohne dass wir unseren Planeten dabei zerstören?
Genau, also generell geht es ja erstmal um die Überlebensfähigkeit und unserer Wirtschaft. Das ist ja schon das, was ich ja generell auch kritisiere, dass ich sage, hey, wir sind da viel zu saturiert. Also sprich, Automobilindustrie, wir haben unsere Cash-Cow, das ist der Verbrenner, den haben wir draußen und den melken wir irgendwie so lange, um jetzt mal bei der Cash-Cow zu bleiben, bei der Kuh zu bleiben, ja, bis da irgendwie keine Milch mehr rauskommt. Und wenn das dann irgendwann weniger wird, drastisch weniger wird, dann überlegen wir uns mal, wie sehen irgendwie neue zukünftige Geschäftsmodelle aus. Ne? Also das ist natürlich generell ein Problem, ja, dass sozusagen das Top-Management da draußen ja eben viel zu wenig mutige Entscheidungen trifft. Wie zum Beispiel Rügenwalder Mühle, ja, ein reiner Fleischproduzent, wie er früher vor 5, 6, 7, 8 Jahren war, die also weit vor einer Veggie-Wurst und vegetarischen Wurst Welle gesagt haben, hey, okay, wir müssen eben unser Geschäftsmodell umstellen, müssen halt jahrelang jetzt auch mal investieren in neue Anlagen, in neue Rezepturen, ja, die halt jetzt nicht mehr rein auf Fleisch, also tierbasierte Wurstwaren von Hackfleisch bis zu Wurst, die du aufs Brot oder auf die Semmel tust, ja, sondern sage ich mal, Richtung geschmacklich sehr, sehr gute Alternativprodukte geht. Ja, und das ist natürlich ein Investment und das zahlt ja dann sogar auch auf Nachhaltigkeit hinten raus ein, ne? Wenn du halt siehst, okay, ja. Also Tierproduktion und das ganze Thema Schlachten, das ganze Thema, wo gehen eigentlich Ackerbauflächen hin, die man ja auch anderweitig nutzen könnte für hungernde Menschen und so weiter und so fort. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, und das hängt aber sehr stark auch von einer Kompensation von den Top-Managern ab, also Stichwort Boni und kurzfristig denken. Natürlich müsste man eigentlich Unternehmen verpflichten oder Verträge von Top-Managern so gestalten, dass die eben das Unternehmen dahingehend ausrichten müssen vom Geschäftsmodell und von der Art und Weise, wie man handelt und wie man in seinem Umfeld unterwegs ist und wie man mit sozusagen dem sozialen Umfeld umgeht, aber vor allen Dingen auch mit der sozusagen mit dem ökologischen Umfeld umgeht, ja, wie sieht das Unternehmen in 10, 15, 20 Jahren aus? Und dass man da natürlich auch Managerinnen und Manager dahingehend incentiviert, dass die natürlich eher dann auch langfristiger denken als in ihrem klassischen 2-, 3-, 4-Jahres-Vertrag. Und das ist ja auch das Problem in der Politik, dass da ja auch die Politiker nur auf ein paar Jahre gewählt werden. Ja, und eigentlich, wenn du jetzt einen 4-Jahres-Wahlzyklus hast, nach 2,5 Jahren ja schon gefühlt wieder der Wahlkampf anfängt. Ne? So, und das ist natürlich generell ein Problem. Also wir müssen einfach lernen, langfristiger zu denken. Wir müssen da auch mutiger handeln. Ja, und da gilt es eben, Stichwort Rügenwalder Mühle oder Stichwort auch Gisbert Rühl bei Klöckner, eben zu sagen, hey Leute, wir müssen jetzt das Unternehmen umbauen, wir müssen jetzt investieren, wir müssen jetzt die nächsten 4, 5 Jahre zahlen wir eben mal keine Gewinne aus, wachsen vielleicht mal weniger, weil wir eben in neue, innovative Themen reingehen, weil wir eben einen Beitrag zur ökologischen, sozialen Nachhaltigkeit leisten wollen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Umdenken, das ist schwer. Bei Familienunternehmen geht das natürlich einfacher, weil, ne, Generation verpflichtet, ne, da kommt der Nächste, da kommt der Sohn, da kommt der Enkel, das ist klar, da muss man schauen, dass das dann auch enkelfähig wird, das Unternehmen. Aber das ist natürlich, wenn du Hired Guns hast oder wenn du eben in der Konzernwelt bist, dann ist das natürlich eben anders. Und da sieht man ja viele, viele Beispiele gerade da draußen. Also es geht auf jeden Fall, aber das hat halt eben, muss man eben höher, schneller, weiter, muss man ein bisschen von zurückgehen und muss halt eben gucken, dass man das Geld, was man eben erwirtschaftet, ja, oder die Basis, die man eben hat, dass man die halt eben investiert in sozusagen ökologische, soziale oder komplett innovativ neue Geschäftsmodelle. Und ja, und da muss es halt hingehen, ja.
Das ist jetzt auch eine super Überleitung zu unserem Thema Leadership. Also weil bei uns bei Vormorgen, was uns ganz wichtig ist, ist die Frage danach, wie kann man Zukunft mutig gestalten? Also statt Angst davor zu haben, also wie kann ich anpacken, um diese gestaltende Haltung anzunehmen? Und Philipp, da haben wir jetzt ein Format zusammen entwickelt und da geht es darum zu schauen, wie kann ich die Leader von morgen dazu befähigen, mutige Entscheidungen zu treffen, Dinge anders zu denken. Und ich glaube, und das ist ja auch was, was du in deinem Buch beschreibst, dass schon so ein Wandel auch sehr stark mit den Top-Führungskräften und vor allen Dingen mit dem CEO zusammenhängt. Oder habe ich das bei dir richtig gelesen?
Ja, absolut. Also ganz ehrlich, also die wenn du jetzt an Transformation der Wirtschaft oder von den Unternehmen denkst, also egal, ob es jetzt ein Geschäftsmodell ist oder ob es jetzt die Art und Weise ist im Bereich der Nachhaltigkeit, wie man da ökologisch, sozial irgendwie unterwegs ist, das ist natürlich immer ein Top-Level männlich-weiblich CEO-Thema. Ne? Also CEO muss das Thema treiben, muss das Thema verstehen, muss vor allen Dingen mutig dafür einstehen. Walk the talk, muss da auch ein Role Model sein. Dann funktioniert das natürlich. Ne? Wenn das natürlich eine kleine Bewegung im Unternehmen ist als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also deswegen sind halt die Leader von heute und morgen, die halt gute Leader sind, sind halt Menschen, die einfach die Themen mutig ansprechen, die Themen mutig vorantreiben, die halt dann auch mal in den Schmerz reingehen, die aber dann auf der einen Seite bei ihrer Meinung bleiben, wenn es um Werte und Prinzipien einstellen, geht auf der anderen Seite natürlich auch zuhören. Also da bin ich wieder sofort wieder beim Thema Empathie. Ja, die natürlich auch mal sich da mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Umfeld auseinandersetzen und sagen, okay, wow, das habe ich jetzt in meinem Elfenbeinturm völlig anders gesehen. Und vielleicht muss ich da auch mal eine Entscheidung, die ich vielleicht vor 3 Monaten getroffen habe und die, wo ich gedacht habe, vor 3 Monaten ist eine gute Entscheidung, vielleicht muss ich die auch nochmal zurücknehmen. Also sozusagen auch mal eingestehen, dass man vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hat und den auch dann entsprechend korrigieren. Und wichtig natürlich auch, in einem Umfeld zu arbeiten, Lonely Wolves gibt's nicht. Ich wäre, also wenn ich ein guter Leader bin, dann bin ich nur deswegen guter Leader, weil ich eben sehr, sehr gute Leute an meiner Seite habe. Ja, sowohl beim sozusagen First-Level-Leadership, ja, rund um mich herum, wie dann natürlich auch Führungskräfte, die sozusagen mit mir, also in Anführungszeichen unter mir arbeiten. Ja, die müssen halt alle Champions League spielen. Ja, und die sind dann auch in ihren Bereichen deutlich besser als ich. Ja, und wir müssen schauen, ich muss schauen, dass ich ein Wertesystem schaffe, wo wir gut miteinander im Team arbeiten, wo wir gut kommunizieren, wo wir aufeinander achten, aber wo jeder seine Kompetenzen reinbringen kann und genau, wo wir als Team eben mutig die Dinge nicht nur ansprechen, sondern eben auch vorantreiben.
Und da sind wir dann beim großen Thema Kultur. Und da stellt sich, glaube ich, schon die Frage als Führungskraft, wenn ich eine gewisse Haltung habe, wie ich es dann auch schaffe, diese mutige Haltung in mein Team zu übertragen, dass die Leute, dass meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, das ist ein Ort, an dem darf ich mutig sein, kann ich anpacken, an dem wird das vielleicht auch belohnt. Und da fördere ich diesen Mindset-Shift. So, wo kann ich an der Stelle oder wie kann ich das in mein Team transportieren, dass das ganze Unternehmen das in ihrer DNA verankert?
Genau, also ich rede davon ja auch in meinem Buch von Prinzipien und Einstellungen, Core Values. Ja, das heißt, wie möchte ich eigentlich, wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, wenn ich nicht da bin? Und ich bin ja fast nie da. Also schau dir jetzt die Corona-Zeit an. Ja, ich bin einfach nicht da. Ich bin in Tirol jetzt seit 1,5 Monaten und werde wahrscheinlich auch noch eine Zeit hier sein. Und natürlich trifft man sich nur virtuell. Ja, aber das sind sozusagen ganz wichtige Prinzipien und Einstellungen, wie zum Beispiel bei Adventure. Wir sind respektvoll, wir sind energiereich. Das heißt, mit positiver Energie begegnen wir jedem Widerstand. Ja, also es ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Satz. Da sind ganz viele Beispiele dahinter. Ne? Wenn man sich jetzt in der Kaffeeküche trifft und dann sagt einer, ah, hier der Philipp, der hat dir wieder was kommuniziert, verstehe ich gar nicht, finde ich total scheiße, super ungerecht. So, wenn das jetzt ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, eine Kollegin hört, ein Kollege, so, dann ist Core Value energiereich, zu sagen, hey, okay, habe ich gehört, hast du da mit Philipp jetzt schon mal drüber gesprochen, hast ihm Feedback gegeben, warum ist es so, warum denkst du so? Ja, und dann ist halt wichtig, dass da natürlich auch eine respektvolle Rückkopplung erfolgt. Und das muss man eben auch vorleben. Ja, und da musst du halt ständig sozusagen, also mehrfach die Woche, ja, musst du eben Beispiele auch nach vorne bringen, wo man sagt, hey, okay, und das ist prinzipien- und einstellungsmäßig, das ist top. Also da hat einer jetzt eben innerhalb der Core Values super gearbeitet oder eine und die hat das und das gemacht und das Outcome. Oder vielleicht auch mal selber sich hinstellen, wie ich vor 2 Jahren auf der Weihnachtsfeier mal gesagt habe, Core Value respektvoll, ja, wo ich eben den Core Value komplett missachtet habe, ja, wo ich mit meinem HR-Team zusammen war in einem großen Conference Call und dann haben die was präsentiert und ich war einfach total, ich war einfach nicht happy mit dem Ergebnis und habe gesagt, okay, Wahnsinn, und jetzt sind wir doch zum 3. Mal, es ist immer noch nicht so und wir haben es so anders besprochen. Und hab die dann eben so vor versammelter Mannschaft wirklich lang gemacht. Ne? Also wirklich, also das war jetzt nicht respektvoll. Ja. So, und was ist passiert? Ich habe dann aufgelegt und dann rief dann ein HR-Mitarbeiter, rief mich dann 3 Minuten später an, sagte Philipp, hey, also haben wir verstanden und es war wirklich Mist und wir verstehen auch, dass du da sauer warst, weil es war jetzt auch die 3. Schleife, aber ganz ehrlich, das war jetzt in der Runde nicht sehr respektvoll und wir haben uns da nicht gut gefühlt, whatever, wir haben ja Zeit rein investiert. So, und dann habe ich mich da in dem kleinen Rahmen in der Mannschaft, die im Call war, entschuldigt und habe 3 Wochen später auf der Weihnachtsfeier dieses Beispiel genannt. Dann habe ich da vorne hingestellt und habe gesagt, hey Leute, wisst ihr was, walk the talk ist für mich wichtig, ich muss es vorleben, aber mir gelingt es auch nicht immer. Ja, und wenn das mir nicht immer gelingt, wieder mal Energie, Reichtum und Mut in dem Fall Core Value, ja, dann in dem Fall hat jetzt der Mitarbeiter zum Hörer gegriffen, hat mir das Feedback gegeben. So, und das ist für meinen Leadership-Weg auch ganz wichtig, dieses Feedback zu bekommen. Das heißt, man muss es halt vorleben und man muss auch selber sich nahbar zeigen und selber auch sagen, hey, wisst ihr was, Leute, da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich auch mal Scheiße gebaut, ja. Weil, hey, ganz ehrlich, von 50 Entscheidungen, die wir treffen, selbst wenn du der beste Leader bist, sind 5, mindestens 10, sind Obergrütze. Ja, das ist total normal. Ja, da muss man aber dazu stehen. Build, measure, learn, muss sie besser machen. Und muss vor allen Dingen die Core Values vorleben. Das ist ganz wichtig und ständig und nicht nur, wie viele das machen, in einem Plakat an eine Wand hängen, sondern ständig drüber sprechen, ständig drüber reden.
Philipp, du hattest vorhin das Beispiel genannt, dass wenn einem mal auch was nicht so passt, also dieses Feedback auch mal nach oben geben, sich Dinge nicht gefallen zu lassen. Jetzt mit Blick auf die Themen, die wir hier besprechen, Mut, Leadership, gleichzeitig aber auch eine gewisse Sicherheit. Ich habe mit vielen Menschen in den letzten Wochen und Monaten gesprochen, bei denen ich das Gefühl habe, die merken, sie wollen jetzt Dinge anders machen, arbeiten aber gleichzeitig irgendwo in einer Organisation, wo sie das Gefühl haben, die Werte der Organisation können sie nicht zu 100% vertreten, sind aber irgendwie nur ein kleines Teil in einem riesen Uhrwerk und haben vielleicht auch noch eine Familie, die sie zu ernähren haben, haben Kids zu Hause. Und wo glaubst du, kann, wenn da jetzt jemand zuhört, der sich in der Situation abgeholt fühlt, was kann ich als so eine Person dann angehen oder was kann ich machen, wenn ich sage, okay, ich will eigentlich, dass wir hier anders arbeiten, ich will was anders machen. Ich habe jetzt nicht den Mut vielleicht zu sagen, okay, wenn das nicht anders gemacht wird, dann schmeiße ich hin, weil ich brauche eine gewisse Sicherheit. Was kann ich so jemanden mit auf den Weg geben oder was empfiehlst du so jemandem?
Also ich glaube, wichtig ist, wieder zu unserer Anfangsdiskussion, zu einem Anfangsgespräch zurück. Ne? Also ich glaube, jeder kann einen Unterschied machen und jeder kann auch Initiativen in einem Unternehmen starten. Egal, was jetzt das Thema Klimaschutz, bei Thema Reisen, beim Thema Konsum, wie sieht's Büromaterial aus, ne? Wo kommt der Strom her, wie sieht die Fahrzeugflotte aus? Ja, wie kommunizieren wir miteinander, auf welchen Plattformen? Ja, also 1000 Themen kann man da sozusagen treiben. Ne? So, und das ist also mein Appell da an euch alle da draußen. Ja, formiert euch, findet da auch starke Partnerinnen und Partner in den Unternehmen. Ja, und versucht die Dinge wirklich, also energiereich, auch mit positiver Energie, überwindet jeden Widerstand, sind wir beim Thema Core Value. Ja, die Dinge aber auch selber voranzutreiben, hands-on und selber das einfach mal zu versuchen, in eine gute Kommunikation mit den Entscheidern zu gehen. Aber natürlich, Jonathan, gibt es auch mal Punkte im Leben, ja, wo man sagt, okay, was weiß ich, ich möchte irgendwie, dass kein Krieg da draußen ist und ich möchte irgendwie, dass nicht mit irgendwelchen Waffen Menschen umgebracht werden, wenn ich natürlich dann beim Waffenhersteller arbeite. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Also da wird man natürlich jetzt nicht, von heute auf morgen das Geschäftsmodell ändern können. Ja, so. Und da muss man sich halt überlegen, okay, bin ich da halt hier noch richtig? Und natürlich gibt es auch wieder ein Verteidigungsargument, das ist jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Beispiel. Aber ich könnte zum Beispiel nicht bei einem Waffenhersteller arbeiten. Und zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, dass wir bei Adventure zum Beispiel entschieden haben, wir machen keine Beratungsprojekte und keine Umsetzungsprojekte für Waffenhersteller. Wir machen das nicht. Ja, oder für die Rüstungsindustrie. Also wir arbeiten einfach mit denen nicht. So. Und das ist zum Beispiel auch, das ist sehr stark auch von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entstanden, ne? Die eben dann, ne, dann kamen Anfragen rein, dann haben wir gesagt, ja, können wir mal erst einen Workshop machen. So, und da sind wir auch in Dialog gegangen und die sind auf uns zugekommen und dann haben wir eben die Policy verabschiedet. Ja, und das ist eine Initiative, die eben von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgegangen ist. Ja, also ganz wichtig, jeder kann einen Unterschied machen. Und wenn man halt eben merkt, es funktioniert nicht und ich habe mich eingesetzt und ich laufe gegen Betonwände und die Windmühlen, die sozusagen laufen weiter, ja, dann kann man immer überlegen, okay, dann gehe ich halt vielleicht zu einem neuen Unternehmen und habe da das Risiko, dass ich da vielleicht eine Probezeit habe und vielleicht da meinen Arbeitsplatz verliere. Aber hey, ich muss ja morgens aufstehen und in den Spiegel schauen und muss ja generell sagen, das, was ich tue und für das Unternehmen, wo ich arbeite oder meine Tätigkeit, das macht mir Spaß. Also dafür brenne ich mal zumindest 50, 60, 70, 80, 90% der Zeit. Ja, und wenn es halt 98% scheiße ist und ich es nicht verändern kann, okay, das ist ja auch nicht gesund. Nicht für mich gesund, nicht für meine Familie gesund, nicht für mein privates Umfeld gesund. Ja, also da sollte man schon mutig reingehen und dann auch mal, sich auf den Veränderungsprozess machen, ja.
Da gibt es auch einen schönen Satz aus der Leaders von Morgen-Reihe, wo du mitgemacht hast von dir, wo du, der ist bei mir total hängen geblieben, wo du auch sagst, und du musst früh morgens aufstehen und das tun, wofür du auch sagst, und dafür brennst du.
Richtig.
Und natürlich, da sagst du auch dieses 80-20-Prinzip so, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen anmaßend zu denken, dass es jeden Tag so ist, aber das ist zumindest den Großteil der Zeit, dass du da die Energie in dir verspürst und auch merkst, okay, und hier kann ich was bewirken und hier kann ich was Sinnvolles tun, hier kann ich mit meinem Team Dinge anpacken. Also das fand ich einen sehr schönen Satz und damit würde ich jetzt gerne auch unser Gespräch abrunden, weil ich denke, du hast ja bei unserem Format mitgemacht, weil dir dieses Thema am Herzen liegt, also die Leaders von morgen, auch die Leaders von heute zu befähigen. Und vielleicht kannst du mit einem Wunsch enden und nochmal darüber sprechen, was du dir von unseren Liedern von heute für unsere Lieder von morgen wünschst, was du denen mit auf den Weg geben möchtest von all den Erfahrungen, die du in den letzten 2 Jahrzehnten durch all deine spannenden Projekte machen durftest.
Ja, also gerne. Mein Appell an euch, seid mutig, geht neue Wege, geht offen in die Kommunikation, seid empathisch, ja, gebt euch nicht zufrieden, wenn mal der Leader von euch sagt, ja, auf eurer Leadership Journey, nee, geht nicht, will ich nicht, sondern wenn ihr meint, dass das richtig ist, dann steht auch für die Themen ein, kämpft auch für die Themen, ja, seid vor allen Dingen auch mutig in der Kommunikation da draußen. Ich glaube, Leadership bedeutet, egal wo ihr unterwegs seid, ja, steht für unsere Werte und unsere Prinzipien und Einstellungen ein, ja, also ich habe das eben schon mal das Thema Flüchtlinge genannt, das Thema Verschwörungstheoretiker, das gehört also auch zu einem Leadership dazu, klar, im Freundeskreis, in der Familie, ja, auch bei der Arbeit auch vielleicht mal Kante zu zeigen und zu sagen, hey, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, ja, und wenn man es nicht gut findet, dann auch da mit guten Argumenten entsprechend dagegen zu halten, ja, sucht euch ein Top-Team, ihr seid nur gute Leader, wenn ihr ein Top-Team Team habt, ich habe super starke Schwächen und ich muss halt schauen, dass ich als Leader auf meine Stärken fokussiere, natürlich auch tendenziell an den Schwächen arbeite, aber natürlich ein Leadership-Team um mich rum baue, ja, die meine Schwächen komplett wirklich kompensieren, ja, ihr seid dann gute Leader, wenn ihr Leute entwickelt und sozusagen von Hierarchieebene von unten nach oben holt, die perspektivisch auch besser sind, als ihr es auch wirklich seid. Ja, so, also das mal total, total high level. Und last but not least, nochmal Team Lonely Wolf Leadership. Ich glaube, das ist wirklich vorbei. Ja, also das kann punktuell funktionieren, aber ihr braucht ein super erfolgreiches Team um euch rum. Ja, auch an Mentoren, an Wingwomen, an Wingmen, ja, die euch wirklich helfen, die Leaders von morgen auch weiter werdet und euch kontinuierlich entwickelt. Es ist auch eine kontinuierliche Lernreise.
Philipp, an der Stelle möchte ich mich einfach bei dir bedanken für deine Energie, für deinen Mut, dass du deine Dinge so konsequent vorantreibst und dass du das auch so stark mit der Welt teilst. Und hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, Philipp.
Gerne. Jonathan, vielen Dank. Keep on rocking. Alles Gute, bleib gesund und bleib vor allen Dingen positiv.